Die Radio Wissen. Update.
Nach der Explosion auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen wird noch ein Mensch vermisst. Zwei Menschen waren bei der Explosion gestern ums Leben gekommen. 8 Schwerverletzte liegen mit Brandverletzungen im Krankenhaus. Es steht zum Teil nicht gut um sie, sagt Stefan Lang vom BASF-Gesundheitsdienst.
Wir drücken die Daumen, wir denken an die Mitarbeiter und wir vertrauen darauf, dass die Kollegen einen guten Job machen.
Das ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Maike Rosenplinter.
Update.
Das Feuer auf dem Gelände des Chemiekonzerns ist seit gestern Abend gelöscht. Aber auch heute ist die Situation weiter unübersichtlich. Ursprünglich hatte es geheißen, dass noch 2 Menschen vermisst werden. Im Laufe des Tages wurde aber klar, dass einer davon unter den Schwerverletzten im Krankenhaus ist, erklärte Lang.
Der Mitarbeiter war schon abtransportiert in die Klinik und im Zuge dieser allgemeinen Großschadenslage war es natürlich schwer, sich da sofort einen Überblick über alle Personaldaten zu verschaffen. Das haben wir dann anschließend machen können und Gott sei Dank, kann man sagen, ist diese Person gefunden worden.
Die beiden Männer, die ums Leben gekommen sind, waren von der Werksfeuerwehr. Sie waren ursprünglich zu einem kleinen Brand gerufen worden, der bei Schweißarbeiten an einer leeren Pipeline ausgebrochen war. BASF-Werkleiter Uwe Liebelt.
Der erste Brand, zu dem die Feuerwehr, die Einsatzkräfte gerufen wurden, war ein kleiner, begrenzter Brand. Ich bin kein Feuerwehrexperte, aber ich würde auch hier sagen, es war absolut vertretbar, sich diesem kleinen, kontrollierten Brand zu nähern, um eine Beurteilung durchzuführen. Dass es dann zu einer Explosion mit Folgebränden kam, war aus Anschauung dieses ersten Brandfalles sicherlich nicht abzuschätzen.
Vermisst wird jetzt aber kein Feuerwehrmann, sondern offenbar ein Matrose, der sich auf einem Schiff im Hafenbecken aufgehalten hatte, erklärt Peter Friedrich, der Leiter der Ludwigshafener Feuerwehr.
Wir gehen im Moment davon aus, dass diese Person im Hafenbecken sich befindet. Allerdings können wir aufgrund der derzeitigen Gefahrensituation im Moment keine Taucher ins Wasser bringen. Die Taucher sind in Bereitschaft und sobald sich die Gefahrensituation dort entspannt hat, werden wir im Wasser nach dieser Person suchen.
Gefahrensituation heißt, die Rohre, aus denen gestern das Gas ausgetreten ist, sind zwar abgeklemmt und mit einer dicken Schaumschicht bedeckt, trotzdem sind noch Reste der Chemikalien in der Leitung und die treten weiterhin aus. Uwe Liebelt.
Wir haben also aktuell noch einen leichten Austritt von Flüssiggasen aus geborstenen Rohren. Im Abstand von etwa 100 bis 150 Metern rechts und links von dieser Schadensstelle konnten wir die Leitungen absperren. Das heißt aber, wir haben insgesamt eine Rohrleitungslänge von etwa 300 Metern, aus denen dann noch Produkt gestern Nacht bis 21.30 Uhr abgebrannt ist und seitdem eben noch in sehr kleinem Umfang, aber immer noch konstant austritt.
Und erst wenn keine Chemikalien mehr austreten, kann die Explosionsstelle genauer untersucht werden.
Wenn das der Fall ist, werden wir damit beginnen, die Flüssigkeit, die im Rohrgraben noch steht, abzupumpen. Wenn diese Flüssigkeit abgepumpt ist, werden wir uns dann zunächst mal das Schadensbild ansehen. Und wir werden dann beurteilen und bewerten, wie wir mit den Reparaturarbeiten vorangehen werden.
Offenbar handelt es sich bei den Chemikalien um Ethylen und Propylen. Beide Stoffe sind Grundlagen in der Chemieindustrie. Daraus werden zum Beispiel Dämmstoffe, Lösemittel oder Kleber gemacht. Eine Gefahr für die Umwelt und die Bevölkerung bestand aber laut BASF zu keiner Zeit.
Wir haben also nach wie vor weder in der Luft noch im Wasser noch im Boden, zumindest über die BASF-Messwagen, kritische Werte gemessen. Das kann ich auch nach wie vor so bestätigen. Und das Gleiche gilt auch für einen möglichen Austritt in den Rhein. Auch den können wir ausschließen. Die Wassersperren, über die ich schon gestern gesprochen hatte, sind nach wie vor aktiv. Wir messen kontinuierlich und messen keine erhöhten Konzentrationen weder im Hafenbecken noch im Rhein.
Mittlerweile haben auch Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Gutachter sollen jetzt vor Ort nach den Ursachen für das Unglück suchen, sobald das möglich ist.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das BASF-Unglück ist auch im Netz ein viel diskutiertes Thema. Auf Twitter wird um die beiden getöteten Mitarbeiter der Werksfeuerwehr getrauert. Vor allem die Anteilnahme unter Feuerwehrkollegen ist groß. Kritisiert wird die Informationspolitik. Felix twittert zu der Pressekonferenz am Mittag: Eine Lobpreisung der übelsten Sorte. Bei dieser eigenen Belobigung wird mir kotzübel. Auch von Alem Ebbes meint, das war keine Gala der Verantwortlichen. Daniela Roh fragt sich, bei der PK wurde eine Veröffentlichung der Messdaten binnen 4 Wochen an die Presse angegeben. Warum diese Heimlichtuerei? Und Sarah Ritter schreibt, die Umweltmesswagen von BASF haben keine erhöhten Messwerte feststellen können. Nee, ist klar. Genau über solche Kommentare ärgert sich Christian Schäfer. Bei Facebook schreibt er, habt ihr Menschen eigentlich nichts Besseres zu tun, als die Aussagen zu den Messwerten in Frage zu stellen? Die Ergebnisse wurden unter anderem von der komplett unabhängigen Feuerwehr in Mannheim bestätigt. Vielleicht erst mal informieren. Auch Marco Specht meint, hab lange für die Firma gearbeitet und du kannst mir glauben, das nimmt BASF sehr ernst. Es werden Labore geräumt, wenn nur ein Reagenzglas umkippt. Und die Verbrennungsprodukte der Stoffe Ethylen und Propylen sind nun mal harmlos. Da ist jedes Auto eine größere Dreckschleuder.
Was sonst noch wichtig war?
Eigentlich hätten die EU-Handelsminister heute über das europäisch-kanadische Handelsabkommen CETA abstimmen sollen, aber die Entscheidung wurde vertagt. Einzelne Länder sollen weitere Bedenken haben, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Eine formale Abstimmung war nicht möglich, weil Rumänien, Bulgarien und Belgien noch Vorbehalte haben, die jetzt in den nächsten Tagen geklärt werden sollen. Es bedarf dann auch keines erneuten Rates, sondern das würden wir im Umlaufbeschluss machen. Also aus deutscher Sicht sind wir sehr zufrieden.
Vor allem im Fall von Belgien ist es allerdings fraglich, ob das Land zustimmt. Das Parlament der Region Wallonie hatte sich gegen CETA ausgesprochen. Es ist umstritten, welche Folgen das haben könnte. Rumänien und Bulgarien geht es wohl vor allem darum, dass ihre Bürger einfacher Visa für Kanada erhalten. Die Zeit für eine Entscheidung über CETA drängt. Die EU plant, das Abkommen nächste Woche bei einem Gipfel mit Kanada zu unterzeichnen. Russland und Syrien haben ihre Luftangriffe auf die syrische Stadt Aleppo früher gestoppt als geplant, zumindest vorübergehend. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu sagte, dass seit heute Morgen keine Angriffe mehr geflogen werden.
Die vorgezogene Feuerpause ist notwendig, um die humanitäre Pause übermorgen umzusetzen. Diese soll die Sicherheit der friedlichen Bürger gewährleisten, die die Stadt über 6 Korridore verlassen können und den Transport von Kranken und Verletzten aus dem östlichen Teil Aleppos ermöglichen.
Aktivisten melden, dass russische Kampfjets noch letzte Nacht heftige Angriffe geflogen haben. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden mindestens 5 Menschen getötet. Russland hatte gestern eine einseitige 8-stündige Feuerpause für Donnerstag angekündigt. Die wurde international als zu kurz kritisiert. Hilfsorganisationen fordern 12 Stunden, die UNO mindestens 2 Tage, damit Hilfstransporte zur Bevölkerung geschickt werden können. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat alle Konfliktparteien im Irak aufgefordert, Zivilisten im Kampf um die Stadt Mossul zu schonen. Auf Twitter schreibt die Organisation, alle Flüchtlinge müssten Mossul über sichere Korridore verlassen dürfen. Es dürften nur militärische Ziele angegriffen werden, keine Gesundheitseinrichtungen. In Mossul leben schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen. Das Rote Kreuz rechnet in den nächsten Tagen und Wochen mit bis zu 1 Million Flüchtlingen. Ein Bündnis aus irakischer Armee und kurdischen Peschmerga-Kämpfern hatte gestern mit einer Offensive begonnen, um Mossul von der Terrormiliz IS zurückzuerobern.
Was noch wichtig wird.
Morgen kommt zum ersten Mal seit Beginn der Ukraine-Krise der russische Präsident Wladimir Putin nach Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihn zu einem Ukraine-Gipfel eingeladen, gemeinsam mit Frankreichs Präsident François Hollande und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko. Bei dem Treffen soll es darum gehen, wie das Minsker Friedensabkommen umgesetzt werden kann. In der Ostukraine kämpfen seit mehr als 2,5 Jahren pro-russische Rebellen gegen ukrainische Regierungstruppen. Das Abkommen von Minsk wurde letztes Jahr im Februar geschlossen, ist aber bis heute nicht umgesetzt. Es sieht einen Waffenstillstand vor. Außerdem sollen schwere Waffen von der Front abgezogen werden und es sind Wahlen vorgesehen.
Und sonst in der Welt?
Stell dir vor, es gibt endlich eine Elite-Uni und keiner geht hin. In Uganda können Studenten sich seit Anfang des Jahres am staatlichen Lyontande Technical Institute einschreiben. Der Bau hat Milliarden gekostet. Die Landeszeitung Monitor berichtet aber, dass das Institut bisher nur wenige Studenten hat, um genau zu sein 17. Der Institutsleiter sieht den Grund dafür darin, dass die Zugangsbeschränkungen zu hoch sind. Die Studenten brauchen dafür bestimmte Zertifikate. Besser wäre es laut dem Leiter, wenn sie einfach nur 7 Jahre zur Schule gegangen sein müssten. Die Zeitung hat aber auch Anwohner befragt, die meinten, es hätte zu wenig Werbung für das neue Institut gegeben. Viele wüssten gar nicht, was dieser hübsche Neubau eigentlich soll. Nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Was Generationen von Müttern predigen, findet große Zustimmung bei der portugiesischen Bahngesellschaft Fertagus. Die hat zumeist viele Frühpendler an Bord, die von der Hauptstadt Lissabon Richtung Süden wollen und regelmäßig Probleme damit, dass einige Fahrgäste zusammenklappen, was zu erheblichen Verspätungen führt, weil die Betroffenen ja erstmal versorgt und rausgebracht werden müssen. Die Bahngesellschaft führt die Ohnmachten darauf zurück, dass viele Passagiere nicht frühstücken, bevor sie zur Arbeit fahren. Jetzt will sie deshalb Obst und Joghurt an Bord verteilen, um auf die Gefahren eines niedrigen Blutzuckerspiegels aufmerksam zu machen. Nach Angaben von Fertagus sind im ersten Halbjahr schon 46 Passagiere ohnmächtig geworden. Das habe bei 51 Zügen zu Verspätungen geführt. Er geht einfach nicht dran. 5 Tage nach der Verkündung hat die schwedische Akademie ihre Versuche aufgegeben, Literatur-Nobelpreisträger Bob Dylan ans Telefon zu bekommen. Ein Sprecher teilte mit, man habe den Sänger selbst noch nicht gesprochen, wohl aber dessen Agenten und Tourmanager erreicht und die hätten alle nötigen Informationen erhalten. Per Post sei Dylan auch eine Einladung zur Preisverleihung am 10. Dezember in Stockholm zugeschickt worden, aber auch darauf habe er noch nicht reagiert. Der Akademiesprecher betonte, Dylan ist Preisträger und wenn er nicht kommt, ist er das trotzdem noch. Bob Dylan hatte den Nobelpreis für Literatur am Donnerstag zuerkannt bekommen für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition, so die Begründung der Jury. Schon am Tag darauf hatte er bei einem großen Konzert in Las Vegas offensiv dazu geschwiegen. Schließlich ist er auch für diese Art von Zurückhaltung bekannt.
Wissensnachrichten.
Die Reproduktionsmedizin hat in den letzten Jahren riesen Fortschritte gemacht. Heute können viele Menschen Kinder bekommen, bei denen das früher nicht geklappt hätte, dank Befruchtung im Labor. Japanischen Biologen ist jetzt ein neuer Durchbruch gelungen. Sie haben Hautzellen von Mäusen in Eizellen verwandelt. Und aus ein paar wurden davon dann tatsächlich Mäusebabys. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wie funktioniert das genau?
Ja, das ist ein Prozess mit mehreren Schritten. Wie du jetzt gerade schon gesagt hast, haben die Forscher mit Hautzellen von Mäusen angefangen und die erstmal umprogrammiert in pluripotente Stammzellen. Und dann haben sie es auch noch geschafft, aus diesen Stammzellen Eizellen zu machen. Und das, also funktionsfähige Eizellen komplett außerhalb eines Mäusekörpers herzustellen, das hat bisher noch niemand geschafft. Und diese Eizellen haben diese japanischen Forscher dann auch noch künstlich befruchtet und von Leihmuttermäusen austragen lassen. Aber man muss schon sagen, also von über 300 eingepflanzten Embryonen sind dann nur tatsächlich 11 Mäusebabys rausgekommen.
Lässt sich das jetzt irgendwie auch auf den Menschen übertragen?
Ja, da gehen die Meinungen wirklich total auseinander. Also einige Experten sind super skeptisch und glauben nicht, dass wir bald im Labor menschliche Eizellen aus Körperzellen machen können, auch nicht in 10 oder 20 Jahren. Andere glauben aber, das Verfahren lässt sich jetzt ganz einfach auf den Menschen übertragen, aber kein Problem. Also manche prophezeien tatsächlich schon, dass wir bald die komplette Kontrolle über den Fortpflanzungsprozess haben.
Aber dabei gibt es dann auch ethische Probleme.
Ja, genau. Also auch wenn wir jetzt theoretisch Eizellen komplett außerhalb des Körpers herstellen und dann auch noch befruchten könnten, dann ist die Frage ja immer noch, ob wir das dann auch tatsächlich wollen. Und jetzt auch nach dieser Studie wissen wir noch nicht, ob bei diesem Verfahren tatsächlich gesunde Babys rauskommen würden. Und dazu kommt noch, es würde wahrscheinlich ziemlich viele Embryonen dazu brauchen. Und das ist ja auch an sich schon ethisch nicht ganz unproblematisch.
Von winzigen Mäuseeizellen im Reagenzglas kommen wir jetzt mal zu was Größerem, nämlich Gorillas im Zoo. Die brauchen nämlich mehr Privatsphäre.
Das fordert der britische Naturfilmer und Forscher David Attenborough. Er sagte dem Guardian, es wäre besser, wenn die Besucher im Londoner Zoo die Menschenaffen nur noch durch Gucklöcher anschauen könnten, statt durch riesige Glasscheiben. Am allerbesten wäre es, wenn die Tiere gar nicht bemerkten, dass man sie sehen kann. Denn die Gorillas sind Menschen sehr ähnlich und würden sich wohler fühlen, wenn sie nicht ständig das Gefühl hätten, beobachtet zu werden.
Das kann ich ziemlich gut nachvollziehen.
Ja, ich auch. Ich würde auch nicht wollen, dass mir ständig jemand zuguckt. Aber David Attenborough sagt auch generell, Zoos sind wichtig für den Schutz bedrohter Tierarten und trotzdem sollten sich Menschen im Zoo respektvoller verhalten und nicht vor den Gehegen rumhampeln oder an die Scheiben klopfen, nur um eine Reaktion der Tiere zu bekommen.
Und zum Schluss noch ein Tipp, Tomaten bloß nicht in den Kühlschrank packen.
Da verlieren sie nämlich an Geschmack. Und warum das so ist, haben Forscher aus den USA untersucht. Die haben Tomaten eine Woche in den Kühlschrank gelegt und sie dann mit ungekühlten verglichen. Und herauskam, die gekühlten Tomaten schmeckten viel langweiliger. Denn sie enthielten weniger flüchtige Aromastoffe. Die heißen so, weil sie durch die Stängelnarbe entweichen können und von der Frucht ständig nachproduziert werden müssen. Die Kühlung fährt laut den Forschern diese biologischen Prozesse runter, mit denen die Tomate ihr Aroma herstellt. Das hält sie zwar frisch, macht sie aber geschmacklich langweilig.
Was ist denn, wenn ich die Tomaten einfach wieder aus dem Kühlschrank raushole?
Ja, dann wird die Produktion einiger Aromen zwar wieder angeregt, aber der Tomatengeschmack kommt nie wieder richtig zurück.
Also die nächsten Tomaten, die ich kaufe, nicht in den Kühlschrank. Danke, Jenny Rieger.
Wetter.
Vor allem im Westen Deutschlands kommt noch Regen runter. In der Nacht bewegt der sich weiter in Richtung Osten. An der Nordsee sind Gewitter möglich. Morgen Vormittag wird es fast überall mal nass. Vor allem im Westen hält der Regen länger an. Im Südwesten schaut am Nachmittag aber auch mal die Sonne raus. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.